Wenn es dunkel wird, wächst bei Deutschlands Frauen die Angst vor Verbrechen auf offener Straße. Die Regierung tut nichts, sagen Kritiker. Doch ein mutiges Mädchen macht Friedrich Merz jetzt eine knallharte Ansage. Immer mehr Österreicher können sich steigende Preise kaum noch leisten. Und was macht der Nationalbankgouverneur? Er verhöhnt die Bürger auch noch. Und im Interview des Tages Fürst Leo von Hohenberg. Er sagt, wir sind an der Grenze zu einem Stasi-Staat. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Kaum ein Tag vergeht in Deutschland ohne Meldungen über brutale Gewalttaten, Vergewaltigungen oder sogar Morde. Immer mehr Menschen, besonders Frauen, leben inzwischen in der Angst. Und die Politik tut nach Ansicht vieler viel zu wenig. Jetzt erheben mutige Bürger ihre Stimme direkt im Zentrum der Macht. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Die Tage werden dunkler und mit ihnen wächst die Angst. Vor allem Frauen fühlen sich in deutschen Städten kaum noch sicher. Neue Zahlen sind eindeutig. 92% meiden bestimmte Orte aus Furcht. Nur 8% tun das selten oder nie. Tagsüber fühlen sich fast alle Frauen, rund 97%, in ihrer Wohngegend sicher. Doch mit Einbruch der Nacht kippt die Stimmung dramatisch. Nur noch 61% fühlen sich dann geschützt. Viele machen dafür die Politik verantwortlich, vor allem die Entscheidung für ungeregelte Migration. Die Wut der Menschen wächst und auch ihre Bereitschaft zum Protest. Bei einer Gedenkveranstaltung am Samstag in Berlin wurden Fotos von Opfern gezeigt, Blumen niedergelegt und Kerzen entzündet. Mehrere hundert Menschen waren gekommen, trotz Dauerregens. Sie versammelten sich auf der zentralen Straße unter den Linden, nur wenige hundert Meter entfernt vom Regierungsviertel. Unter ihnen war auch eine Schülerin aus Berlin mit einer klaren Botschaft an die Politik.
Ich fühle mich in dem Land nicht so wohl, weil so viele Leute sterben. Und so viele nicht sterben, sondern weil so viele Menschen getötet werden. Und das geht mir an Herzen und auch in der Klasse reden wir ganz oft darüber.
Ich konnte mit meinen Kindern, als die noch klein waren, bei Vollmond mitten in der Nacht an den See fahren zum Schwimmen. Das würde ich mich heute nicht mal mehr trauen. Weil ich Angst hätte, ich stehe am nächsten Tag in der Bild-Zeitung als Ermordete.
Mit dabei in Berlin war auch Michael Kürath. Er erlebte das Schlimmste, was Eltern passieren kann. 2023 wurde seine 17-jährige Tochter Anne-Marie in einem Regionalzug erstochen. Auch ihr Freund Danny starb. Der Täter war der polizeibekannte Ibrahim A., dem die Behörden 2016 einen Aufenthaltstitel gegeben hatten. Und doch gibt es bis heute Stimmen, die selbst solchen Tätern Verständnis entgegenbringen, beklagt jedenfalls Kürath. Ein, wie er sagt, unerträglicher Zustand.
Wir erleben ja häufig die Täter-Opfer-Umkehr. Es wird immer über die armen Täter gesprochen. Es wird fast hysterisch nach irgendwelchen Ausreden gesucht, warum sie Morde begangen haben. Es spielt aber für uns und für unsere Kinder keine Rolle. Unsere Kinder sind tot. Sie kommen nie wieder. Sie sind beerdigt. Wir werden sie nie wieder sehen. Und für uns spielt es doch keine Rolle, ob der Täter nun psychisch krank war oder ob er dies hatte oder sein Goldhamster einen entzündeten Fußnagel hatte. Das ist für uns als Eltern und auch als Hinterbliebene völlig irrelevant. Unsere Kinder kommen nicht mehr nach Hause.
Viele Deutsche glauben, dass bei Tätern, die durch die Politik ins Land kamen, beharrlich beschönigt wird. Aktuelles Beispiel, Halberstadt im Harz in Sachsen-Anhalt. Dort drohte ein Syrer im September, Menschen mit seinem Auto zu überfahren. Ein geplanter Terroranschlag. Doch er wurde weder festgenommen noch in die Psychiatrie eingewiesen. Warum, ist unbekannt und soll es auch bleiben. Sachsen-Anhalts CDU-Innenministerin Tamara Zieschang weigert sich, Fragen gegenüber der Öffentlichkeit zu beantworten. Konkret geht es um folgende Fragen der AfD-Fraktion im Landtag. Welchen Aufenthaltsstatus hat der Beschuldigte? Wurde eine psychologische Begutachtung durchgeführt? Wird der Beschuldigte in Sachsen-Anhalt als Gefährder eingestuft? Die Antworten stufte Zieschang als sogenannte Verschlusssache ein. Das bedeutet, diese Informationen werden den Abgeordneten zwar vertraulich mitgeteilt, gegenüber der Öffentlichkeit jedoch verschwiegen. Eine Politik, die mauert, Medien, die von Einzelfällen sprechen, Richter, die milde urteilen oder Täter für schuldunfähig erklären. Für den Vater eines Opfers, Michael Kürath, muss sich das endlich ändern. Lobende Worte hat er dagegen für die Polizei.
Die leisten Unglaubliches und rennen davor Wände, wenn sie da Wochen, Monate ermitteln und all sowas. Und der Richter lässt schwere Straftäter mit Bewährungsstrafen oder sonstiges gehen. Und im Gegenzug werden Menschen, nur weil sie jemanden falsch tituliert haben, kriegen eine Hausdurchsuchung oder was. Da stimmt auch die Wertigkeit nicht mehr.
Beobachter sehen dahinter ein System, eine Migrationspolitik, die von Regierung, Medien und Establishment als Ideologie verteidigt wird, gegen den Willen großer Teile der Bevölkerung. So zeigt diese Umfrage. Bereits im vergangenen Jahr sahen viele Deutsche Einwanderung als eines der wichtigsten Probleme. Im Osten waren es teilweise sogar mehr als 50%. Selbst in Berlin, Hamburg und Bremen sind es über ein Drittel. Doch die Bundesregierung bleibt unbeirrt. Kanzler Friedrich Merz drängte erst vor wenigen Tagen auf einem Wirtschaftskongress auf mehr Einwanderung. Wörtlich sagte der CDU-Politiker: Wir wollen Menschen aus aller Herren Länder gewinnen, die nach Deutschland kommen. Ein Glühwein am Abend, für viele gehört das zur Adventszeit einfach dazu. In Zürich sollte dieses Ritual nun missbraucht werden, als Testlauf zur Bargeldabschaffung. Der Polarzauber Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof verbot seinen Händlern zunächst, Münzen und Scheine anzunehmen. Wer es trotzdem tat, sollte 500 Franken Strafe zahlen. Doch der Plan scheiterte am Protest. Nach massiver Kritik lenkte der Betreiber ein. Marktsprecher Stefan Miani-Kleb versicherte gegenüber auf eins: Viele Stände haben bereits bestätigt, dass sie Bargeld anbieten werden. Der Polarzauber ist kein Einzelfall. Inzwischen gibt es in der Schweiz gleich 4 Städte, in denen Märkte Bargeld verbieten wollen. 2 weitere in Zürich sowie Märkte in Bern, Luzern und Winterthur. Der Debanking-Skandal in Deutschland ist offenbar weit größer als bisher bekannt. Das zeigen interne Daten des AfD-Bundesvorstandes, die auf eins exklusiv vorliegen. Die Auswertung listet Dutzende Fälle politisch motivierter Kontokündigungen in der gesamten Republik auf. Betroffen sind vor allem AfD-Kreisverbände, vereinzelt auch Fraktionen oder Politiker wie der Bundestagsabgeordnete Ronald Gläser. Besonders auffällig, eine der treibenden Kräfte hinter dieser Kündigungswelle ist die Volksbank. In 23 dokumentierten Fällen gingen die Kündigungen direkt von Volksbankfilialen aus. Einige Vorgänge wirken wie aus einem politischen Drehbuch. So löschte die Volksbank Heilbronn, Schwäbisch Hall, das Konto des AfD-Kreisverbandes, kurz nachdem Alt-Bundespräsident Christian Wulff bei einem Neujahrsempfang genau bei dieser Bank eindringlich vor der AfD gewarnt hatte. Einen ähnlichen Fall gab es in Dachau. Der Vorstand der dortigen Volksbank spendete 35.000 Euro an eine Flüchtlingsorganisation und sperrte kurz darauf das Konto des AfD-Ortsverbandes. Wie groß das wahre Ausmaß ist, fasst der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Kai Gottschalk so zusammen:
Wir gehen weit in den dreistelligen Bereich schon rein. Viele melden leider nicht, da ein Vorgang oder wie man es auch machen sollte, wenn das passiert. Denn dieses Debanking für Ihre Zuschauer heißt, Sparkassen, Volksbanken und andere Institute machen es AfD-Sympathisanten, aber auch Sympathisanten im Vorfeld. Kritischen Journalisten, nehmen wir mal das Freilich, auch Freilich-Magazin, nehmen wir auf eins, nehmen wir Kompakt, nehmen wir so viele auch im Vorfeld Journalisten. Selbst Vermieter bekommen mittlerweile Ärger, wenn es heißt, oh, ihr vermietet an die AfD. Und was heißt das? Die kriegen eine erschwerte Kontoführung, es werden Geldwäsche-Verdachtsmeldungen gemacht, so im Fall der Sparkasse Mittelfranken Süd vor einem Jahr. Oder aber jetzt, wie Sie es erwähnt haben, dass die Sparkassen in Paderborn, Bielefeld, Ostwestfalen, Lippe und anderen Bereichen jüngst sowohl den Kreisverbänden als teilweise dann auch Fraktionen und auch Angehörigen, das ist dann so eine Staffel, die sehen ja denn, wer ist in der Fraktion? Ah, ist da auch bei uns Kunde. Also das ist eine Staffel, die geht dann in die Tiefe, deswegen hoher Dreistellbereich.
Ob eine oppositionelle Bank eine Lösung sein könnte, das erklärt Gottschalk im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Für die Betroffenen bedeutet Debanking nicht nur einen enormen organisatorischen Aufwand, es führt auch zu massiven finanziellen Einbußen. Mit jeder Kontokündigung gingen auch Auf1-Spender verloren. Das haben wir inzwischen ganze 12 Mal durchgemacht. Unser ungarisches Konto konnten wir uns zuletzt wieder zurückerkämpfen, nicht zuletzt dank Ihrer Unterstützung, verehrte Zuseher. Helfen Sie uns auch jetzt und unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. In Europa mehren sich die Stimmen, die vor den Auswirkungen zunehmender Zensur und Repression warnen. Zu ihnen zählt auch Fürst Leo von Hohenberg, der am Wochenende im Schloss Artstetten in Niederösterreich vor Delegationen aus ganz Europa für den Frieden sprach. Auf eins war vor Ort. Im exklusiven Interview kritisiert er konkret die zunehmende Einschränkung der Meinungsfreiheit durch die Europäische Union.
Stichwort Digital Service Act, ja, wenn Sie sich diese, nennen wir es beim Namen Zensurgesetze anschauen, dann hat das natürlich eigentlich nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun. Ich meine, man muss nun mal in einer Demokratie erlauben, dass es auch Idioten gibt, die Blödsinn sagen und von sich geben, auch radikale Idioten, aber man kann nicht Zensur walten lassen, denn wer zensuriert dann und wer zensuriert was? Also es läuft dann immer auf ein Wahrheitsministerium aller Orwell hinaus. Und wir sind leider dort schon wieder. Ja, wir sind wieder an der Grenze eines Stasi-Staates. Ich sehe das vor allem in Deutschland, wo das perfekt durchgezogen wird, aber auch in anderen Ländern wie Frankreich und England, wo wirklich die Meinungsäußerung wirklich jetzt schon sehr leidet, ja.
Fürst Leo von Hohenberg ist ein Urenkel des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand, dessen Ermordung in Sarajevo führte 1914 zum Ersten Weltkrieg. Im exklusiven Interview warnt Hohenberg nicht nur vor Zensur, sondern auch vor einflussreichen Kräften, die auf einen weiteren Krieg in Europa drängen. Mehr dazu sehen Sie im heutigen Interview des Tages gleich in dieser Sendung. Die soziale Lage von Kindern in Deutschland spitzt sich weiter zu. Laut neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes waren im Vorjahr bereits 15,2% aller Minderjährigen armutsgefährdet, also mehr als jedes siebte Kind. Insgesamt betrifft das rund 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche. Damit liegt die Armutsquote der Jüngsten nur knapp unter der Gesamtbevölkerung, die bei 15,5% liegt. Und die Kinderarmut steigt. Noch 2023 meldete das Statistische Bundesamt 14%. Ein Jahr später ist die Quote erneut gewachsen. Österreich ächzt unter Rekordpreisen. Seit der Corona-Zeit kennt die Teuerung praktisch nur eine Richtung, nach oben. Wie stark das im Alltag zu spüren ist, zeigt eine neue repräsentative Umfrage der Tageszeitung heute. 85% der Befragten bemerken die Preisexplosion sehr oder zumindest deutlich. Nur 14% spüren wenig und das durch alle Bevölkerungsgruppen hinweg. Besonders brisant wirken die jüngsten Aussagen von Martin Kocher, dem Gouverneur der österreichischen Nationalbank. In einem Interview mit heute erklärte er, eine Preiskorrektur nach unten sei schlicht unrealistisch und wörtlich, dass das gesamte Preisniveau nach unten geht, gibt es ganz selten und ist auch nicht wünschenswert. Statt fallender Preise verweist Koch auf psychologische Studien. Menschen würden sich eben an ein höheres Preisniveau gewöhnen. Seine Hoffnung, nicht die Preise sollen sinken, sondern die Einkommen steigen. Für viele Beobachter bestätigt das einen bitteren Eindruck. Während die breite Bevölkerung unter explodierenden Lebenshaltungskosten leidet, signalisiert die politische Elite, dass echte Entlastungen nicht kommen werden. Die Botschaft an die Bürger lautet offenbar, gewöhnen Sie sich an dauerhaft hohe Preise. Gegen die faktische Masernimpfpflicht für Kinder und bestimmte Berufsgruppen wendet sich nun die Arbeitsgruppe Masernschutzgesetz. Die von der Ärztegemeinschaft MWGFD ins Leben gerufene Initiative forderte am Wochenende bei einer Pressekonferenz nahe Passau den sofortigen Stopp der Masernimpfpflicht, denn mit Berücksichtigung der Untererfassung von Impfschäden, so die Fachanwältin für Medizinrecht Beate Bahner,
komme ich auf jährlich 1400 schwer geschädigte Kinder durch die Masernimpfung und zwischen, das ist schwer zu sagen, 50 bis 200 Todesfällen. Wir haben hier auch den plötzlichen Kindstod, der auch nachgewiesen durch eine amerikanische aktuelle Studie zu mehr als 70% stehen die im Zusammenhang mit dem Impfung. 10 Tage vorher war da eine Impfung erfolgt. Also dann ist eine Impfpflicht für alle Kinder bei diesem tödlichen Risiko-Nutzen-Verhältnis ebenfalls ja nicht mehr verfassungsgemäß, was das Bundesverfassungsgericht behauptet, sondern kriminell. Denn der Staat zwingt seine eigenen Bürger dazu, durch eine völlig unnötige und sinnlose Masernimpfung Leib und Leben zu riskieren.
Auch der Arzt Dr. Andreas Sönnigsen sagte gegenüber auf 1.
Ich kann eigentlich nur allen Eltern raten, im Moment bei der derzeitigen epidemiologischen Lage, die wir jetzt haben, nämlich praktisch keine Masernfälle, keine Komplikationsfälle, so gut wie keine Todesfälle. Also wir hatten in den letzten 20 Jahren 14 Todesfälle durch Masern. Ja. Bei 83 Millionen Einwohnern ist das nicht viel. Das Risiko durch die Impfung ist um ein Vielfaches höher, also das Risiko für schwere Impfnebenwirkungen um ein Vielfaches höher als das Risiko durch Masern. Und man kann eigentlich im Moment nur jedem von der Masernimpfung abraten.
Was der Zusammenschluss konkret erreichen will, dazu sagte der Vizevorsitzende der MBGFD, der Mediziner Dr. Ronny Weikel.
Jetzt, wo wir in Deutschland seit 2020 eine Zwangsimpfung haben durch Masern, ich sehe an meinen Patienten, wie viele davon betroffen sind, wie viele das kritisch sehen und ihre Kinder nicht impfen lassen wollen. Ich möchte, dass wir dieses Gesetz zum Abdanken kriegen, dass wir dieses Gesetz aus dem Gesetzeskatalog der Bundesrepublik verschwinden lassen können. Wir haben Petitionen gemacht, wir werden Unterschriftensammlungen machen, wir werden Leute informieren. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, Arbeitsgruppe Masernschutzgesetz mit vielen engagierten Mitkämpfern. Und ich denke, wir werden es schaffen, dass wir dieses unsinnige, medizinisch unsinnige Gesetz, das unsere Grundrechte mit Füßen tritt, zum Aufheben bringen.
Ein Bereich, in dem Repression und Überwachung immer weiter vorangetrieben werden, bleibt weitgehend unbeachtet, der Fußball. Doch jetzt regt sich wieder einmal Widerstand. Am Sonntag versammelten sich in Leipzig tausende Fans, um gegen die wachsende Datensammelei der Behörden in den Stadien aufzustehen. Laut Polizei waren mindestens 8000 Teilnehmer dabei. Andere Schätzungen sprechen sogar von 20.000. Der Protestzug wurde so groß, dass er schließlich den gesamten Leipziger Ring füllte. Auslöser war ein Maßnahmenpaket der Innenministerkonferenz. Es beinhaltet personalisierte Tickets, Gesichtserkennung und eine bundesweite Stadionverbotskommission. Für viele Fans ein Angriff auf ihre Freiheit. Entsprechend deutlich ihre Botschaften. Fußballfans sind keine Verbrecher und kampflos kriegt ihr unseren Fußball nicht. Trotz der kraftvollen Parolen blieb die Demonstration völlig friedlich. Beobachter fanden vor allem eines bemerkenswert. Der Protest vereinte Fanszenen, die sich ansonsten spinnefeind sind. Ein Zeichen dafür, wie tief die Empörung über die neuen Überwachungspläne reicht. Im US-Repräsentantenhaus steht in den kommenden Tagen eine Abstimmung mit Sprengkraft an. Es geht um die vollständige Freigabe der Epstein-Ermittlungsakten. Nun hat US-Präsident Donald Trump seine Partei überraschend aufgefordert, genau dafür zu stimmen. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er wörtlich, die Republikaner sollten zustimmen, weil wir nichts zu verbergen haben. Die Kehrtwende überrascht. Bisher hatte Trump eine umfassende Veröffentlichung eher gebremst. Doch der Druck wächst, vor allem aus den eigenen Reihen. Eine Gruppe republikanischer Abgeordneter aus dem Magerlager drängt seit Monaten auf totale Transparenz. Und sie rückt damit spürbar von Trump ab. Wir kommen jetzt zum Interview des Tages mit dem Urenkel des 1914 ermordeten österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand mit Fürst Leo von Hohenberg. Er warnt vor einem neuen Krieg in Europa, den einflussreiche Kräfte zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil betrieben.
Wir haben heute viele Themen von großer Bedeutung gehört. Ein großes Thema war auch der Frieden. Glauben Sie, dass Europa ohne Krieg auskommen wird?
Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass es eine völlige Schnapsidee ist. Und die Geschichte zeigt uns, dass es eine Schnapsidee ist, mit Russland Krieg zu führen. Das hat nie funktioniert, das hat nie gut geendet. Und militärisch und wie gesagt, ist das einfach ein Nonsens. Aber es ist natürlich, wie ich immer sage, eines der Möglichkeiten, es gibt selten die Möglichkeit, so viel Geld in so schneller Zeit zu verdienen wie mit Krieg. Und mit der nachhaltigen Aufbauarbeit. Das Problem damit ist natürlich, dass diese ganzen Gelder alle in nicht-europäische Unternehmen fließen, hauptsächlich amerikanische Rüstungsindustrie, die hier Milliarden bekommen und groß auch hauptsächlich amerikanische Großbanken, aber nicht europäische. die oder weniger europäische, die hier Milliarden verdienen an dieser Sache. Große Hedgefonds aus Amerika, die das Land aufkaufen und die Ressourcen etc. etc. Also ich glaube, es ist militärisch und hausmannsverstandsmäßig einfach nicht zu erklären. Es ist einfach nur so zu erklären, dass hier wieder einmal auf Kosten der Bevölkerung viel Geld gemacht werden soll. Ich denke, das ist die einzige verständliche Erklärung, warum jetzt plötzlich auch Linke, die früher immer passivistisch waren, immer gegen das Militär und für die große Friedensbewegungen, jetzt plötzlich ganz Europa in den Krieg reißen wollen, in einen völlig unnötigen Krieg, wie ich meine, weil auch Russland, glaube ich, nicht diesen Konflikt über die Ukraine hinaus ausweiten will und, glaube ich, auch gar nicht kann. Und daher ist dieses Kriegsgehetze nicht wirklich verständlich. Dazu kommt natürlich auch die Frage, mit wem und mit was. Aber das wird sich vielleicht später stellen.
Es gibt die Theorie, dass europäische Eliten sich quasi retten wollen durch diesen totalen Krieg mit Russland. Wir sollten kurz über die Europäische Union sprechen. Ist sie reformierbar? Ist sie vertrauenswürdig? Gibt es alternative Möglichkeiten? Haben wir eine Chance auf ein Europa der Vaterländer?
Ja, Europa der Vaterländer wäre schön, aber und ich meine, die Strukturen der EU und dieser europäischen Institute sind ja ursprünglich eigentlich gut gemeint. Ja, die United Nations sind ja, und auch die EU sind ja ursprünglich gut gemeinte Ideen, nur werden sie einfach wirklich ausgenutzt, um hier einen viel zu großen Machtapparatus zu kreieren, der die Souveränität der einzelnen Vaterländer, wie Sie sagen, untergräbt. Und bis in den kleinsten Haushalt und kleinste Unternehmen hier Compliance Rules und andere Dinge, die im Grunde genommen eigentlich eine versteckte Enteignung sind, hier auf uns aufoktroyieren. Und das geht einfach zu weit. Und ich glaube, das bemerken auch die meisten. Ja. Die kleinen und Mittelbetriebe, ich sehe das nur in der Wirtschaft, gehen alle ein, können sich diese administrativen Aufwände einfach nicht mehr leisten. Auch Großkonzerne, weiß ich, haben große Probleme mit diesen Dingen. Und es ist einfach eine schleichende Enteignung. Dazu kommt, dass die EU nie gedacht war als so ein diktatorischer Staat über nicht souveräne Staaten. Ja. Also ich glaube, hier wurde einfach übertrieben und hier müsste man wirklich das Ganze ein bisschen zurückrudern. Ja. Ob es Alternativen dazu gibt, weiß ich jetzt nicht, aber es wird immer schwieriger, die Institutionen, die alle schon durchlaufen wurden, hier zu reformieren. Ja.
Wir erleben einen Vertrauensverlust in die Demokratie, einen Vertrauensverlust in die Medien. Sie haben heute auch von freien Medien gesprochen. Gibt es hier eine Chance, etwas zu retten oder alternative Möglichkeiten? Wo soll da oder wo kann da die Reise hingehen?
Ja, also wenn Sie diese, ich meine Stichwort Digital Service Act, ja, wenn Sie sich diese, nennen wir es beim Namen Zensurgesetze anschauen, dann hat das natürlich eigentlich nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun. Ich meine, man muss nun mal in einer Demokratie erlauben, dass es auch Idioten gibt, die Blödsinn sagen und von sich geben, auch radikale Idioten. Aber man kann nicht Zensur walten lassen. Denn wer zensuriert dann und wer zensuriert was? Also es läuft dann immer auf ein Wahrheitsministerium aller Orwell hinaus. Und das ist immer gefährlich, das ist nie gut ausgegangen, das führt dann immer zu einer totalitären Regime. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, wirklich eine offene Diskussion, eine sachliche Diskussion, auch eine wissenschaftliche Diskussion zu haben, ist, indem man einem an alle zulässt und nicht irgendwo ein Ministerium gründet, das dann bestimmt, wer reden darf und wer nicht, wer was sagen darf und wer nicht. Und wir sind leider dort schon wieder. Ja, wir sind wieder an der Grenze eines Stasi-Staates. Ich sehe das vor allem in Deutschland, wo das perfekt durchgezogen wird, aber auch in anderen Ländern wie Frankreich und England, wo wirklich die Meinungsäußerung wirklich jetzt schon sehr leidet. Ja.
Ganz kurz abschließend, was sollte Europa daraus gelernt haben, zwei so verheerende Kriege auf dem eigenen Kontinent gehabt zu haben? Wir haben schon darüber gesprochen, es ist nicht wünschenswert, einen dritten zu haben. Ja. Aber was soll man denn aus der Vergangenheit lernen, aus diesem schrecklichen Verlust vieler junger Menschenleben?
Ja, Kreisky hat schon gesagt, lernen Sie Geschichte. Ja, also man kann aus der Geschichte lernen. Und ich glaube, wir sollten die Fehler der Geschichte einfach nicht wiederholen. Es ist ja wirklich dumm. Und wir sollten auch nicht unterschätzen, dass es hier sehr starke Kräfte gibt, denen es überhaupt nichts ausmachen würde, wenn in Europa ein Krieg ist, weil sie daran sehr gut profitieren. Und man darf da nicht zu naiv sein. Da gibt es sehr viele NGOs und andere Institutionelle, die sehr großen Einfluss nehmen über die Medien, über die Politik, über die Gesetze, um einfach einen großen Rebach zu machen, ja, also einen großen Gewinn zu machen. Und denen ist es egal, ob Europa brennt oder nicht. Und wir sollten hier als Europa wirklich uns einmal emanzipieren und auf die Beine stellen und sagen, ja, wir müssen vielleicht unser Militär insofern aufrüsten, dass wir unsere Länder verteidigen können. Das ist schon richtig. In Österreich sehe ich da auch einen Nachholbedarf. Aber das heißt nicht, dass wir uns deshalb an irgendwelche ausländischen Kriegsverbände verkaufen sollten. Vor allem das Thema Österreich-Neutralität, ja, und diesen Schutzschirm, der jetzt da gekauft werden soll. Man liefert sich hier ausländischen Kräften aus. Und ich glaube, das sollte man einfach lernen aus der Geschichte, dass wir als Europäer aufstehen sollten und uns einmal gegen zu starke ausländische, sehr reiche, mächtige Einfluss zu wehren.
Herzlichen Dank.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.